When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Beim ersten Date sage ich, ich zahle und du machst dir Trinkgeld. Mhm. Was ja natürlich auch schon mal viel weil dann über die Frau aussagt. Was ich, ja, ist mir wirklich, viel später dann mal aufgefallen. Ja, also 5 Cent stimmt. Bei 100 Euro Rechnung erzählt ja auch eine Geschichte.
Herzlich willkommen zu Generation Beziehungsunfähig.
Der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin. Guten Tag, guten Morgen, liebe Lina Marie. Ich wollte nur überprüfen, ob du schon aufgestanden bist.
Ach, Michael, wie lieb von dir.
Wie geht es dir denn?
Gut. Nachdem mein Laptop eine kleine Überflutung hinter sich hat. Ja, ich habe gestern Tee über meine Tastatur gekippt und ich wollte eigentlich dabei. Mit dir aufnehmen. Ich habe sie auch aufgenommen, glücklicherweise schon. Also glücklicherweise, weil ich das dann hinterher auf dem Handy gesehen habe und dachte, ah ja, so sah das also aus. Ja, also jetzt haben wir die Podcast-Aufnahme um einen Tag verschoben. Ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt hier hinkriegen und dass es hoffentlich alles funktioniert. Ich habe den Laptop von meinem lieben Freund, der mir den heute einmal geliehen hat. Das ist Beziehung.
Liebe Karl.
Da hilft man sich, ja, da ist man füreinander da.
Da zeigt sich erst die Beziehung, der Wert der Beziehung. Aber es scheint bei euch ja ganz gut zu laufen.
Es läuft gut.
Ich beobachte
gut.
Das weiter.
Es läuft gut. Vielen Dank, ja. Wenn wir Probleme haben, dann melde ich mich natürlich bei dir, Michael.
Gerne.
Nein. Und,
für die,
ja,
die Brachialurteile bin ich doch immer zu haben.
Ja.
Ich kann ja kurz erzählen, was meine Aufregung, also deine Aufregung des gestrigen Tages bis eben wahrscheinlich, war natürlich die Sache mit dem Rechner. Ich hatte gar keine große Aufregung. Ich war gestern allerdings auf einem Konzert. Ich war, glaube ich, noch nie auf so einem großen Konzert, und zwar in der Mercedes-Benz-Arena. Habe ich mir Robbie Williams angeguckt. Und
du
es war,
alter Fan, du.
Ich bin leider eigentlich gar nicht Zielgruppe. Aber er ist schon, also es war eigentlich dieser riesen Saal voller Menschen. Es war ja wie so ein Berghang, wie so eine Landschaft aus Menschen. Das war sehr beeindruckend. Und die Vorband hatte so eine ganz kleine Bühne. Also die haben auch gar keine Show gemacht. Sie gingen da irgendwie unter da hinten, ja, in diesen Menschenmassen. Und dann kam Robbie Williams und dann wurde erstmal die Bühne erweitert. Und ich war sehr beeindruckt. Und das Krasse bei ihm ist ja, er ist ja ein kleiner Proll. Ist aber so ein liebenswerter Proll, sehr analfixierter Proll. Also was der die ganze Zeit davon erzählt hat, dass er eigentlich, sein Hintern hat ja permanent in den Mittelpunkt geschoben. Er hat halt darüber gesprochen, dass er halt immer versucht hat, gerade in den 90ern hat er versucht, alle glücklich zu machen, vor allem auch individuell. Also er hatte sehr viel Sex, wollte ich damit sagen. Und hat dann immer so seine kleinen prolligen Geschichten erzählt, die aber irgendwie wirklich unterhaltsam waren. Der hat teilweise 10 Minuten gequatscht. Hat sich hingesetzt und hat dann mit den Leuten gequatscht. Und es war unterhaltsam. Also es war auch ein gutes Rockkonzert. Das einzige Problem war, er hat dann irgendwann Oasis gecovert.
Oh,
Don't
okay.
Look Back in Anger. Und das hat natürlich einen Unterschied sichtbar gemacht, für mich zumindest. Denn das ist ja nur gemessen an seinen Songs doch schon was ganz anderes. Also,
Michael, ja. Wir können ja mal auch auf ein Konzert gehen, das finde ich gut. War der nicht bei, oh Gott, jetzt killen mich wahrscheinlich alle, die Hardcore-Fans, aber war der nicht bei Take That?
Natürlich, der Bad der Boy.
Ich habe den, weißt du, wir haben ja neulich mit Daniel Aminati gesprochen und der war ja bei Boyzone. Nee, der war nicht bei Boyzone.
Den ich jetzt gar keinen Song zuordnen könnte übrigens.
Bread and Butter. Wie komme ich denn jetzt auf
Break and Bad Fest. Break and Butter war eine Modemesse in Berlin. Break and Bad Fest war die von Daniel. Die
ach so.
Oh, ein Name-Dropping hier. Break and Butter.
Genau, ein bisschen Name-Dropping, total verfehlt. Ihr seht schon, ich war O-Town-Fan. Ich habe O-Town total gut gefunden.
Kann ich auch keinen Song zuordnen.
Ich finde das auch Wahnsinn, wie, was für ein Hype das dann auslöst, ne? Dass das dann irgendwie nach, ja, 20 Jahren, 25 Jahren oder wie auch immer, plötzlich dann wieder so eine Figur kommt und mit der man früher ja so viel verbunden hat. Ich weiß nicht, erst ein Herzschmerz, Liebe, Spaß und so.
Sex. Sagst du?
Analsex auch in deinem Fall, ne?
Vor allem also. Mit Take That und so. Nein. Ich muss gestehen, also ich habe natürlich, ich komme ja aus einem ganz anderen musikalischen Hintergrund und ich habe das natürlich alles abgelehnt damals, ja. Aber ich habe auch Depeche Mode abgelehnt. Ich habe das alles abgelehnt. Und
echt?
Naja, ich kam ja aus dem Punkrock. Das war ja alles, das war ja Blasphemie sozusagen, sowas gut zu finden. Und ich habe dann viel später erst sozusagen diese Bands so kennengelernt oder schätzen gelernt. Also Depeche Mode als gute Popsongschreiber oder Take That, die auch gute Popsongs einfach geschrieben haben, ja. Und das habe ich aber erst so in den Nullerjahren dann sozusagen entdeckt. Es gab eine Band, die hieß NSYNC mit Justin Timberlake. Und die hatten zwei Songs, die ich richtig geil fand. Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen?
Ich glaube ja.
Tearing at my heart. Und das sind richtig geile Popsongs. Diese eine und der andere, weiß ich, I want you back. Diese beiden Songs finde ich heute noch gut.
Kopfkino. Ich stelle mir vor, wie du jetzt in deiner Wohnung irgendwie immer so nach unserer Podcast-Aufnahme dann erstmal diesen Song anmachst.
Genau. Und das mache ich jeden Tag. Ich höre den 800 Mal am Tag. Damit ich dieses Level, diese Atmosphäre halten kann, die mit Energie halten kann. Nein, mache ich nicht. Ja, dann sollten wir die Folge doch ein bisschen umbenennen heute. Erste Teenager. Welche Band habe ich gehört, als ich zum ersten Mal Sex hatte?
Frühkindheitliche Prägung oder Teenagerprägung. Wie Boybands uns beeinflussen in unserer Wahl der Partner.
Ja, ja, na, sicherlich. Oder alles. Das ist ja.
Und wir sind auch ein bisschen aufgeregt und hoffen, dass wir ähnlich viele Herzen begeistern wie Robbie Williams, weil ja unsere Podcast-Show am Sonntag ist, Michael. Die erste Live-Podcast-Show. Ja? Kannst du auch mal richtig performen auf der Bühne.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, mal wieder so richtig zu performen auf der Bühne. Aber es wird mal was Neues sein, ne? Also Lesung kenne ich ja. Ich vertraue da voll und ganz auf uns. Das wird sehr toll.
Ich freue mich auch. Ja, gut. Aber das ist auch tatsächlich vielleicht gar nicht wirklich so fernab von unserem Thema, weil auch das natürlich bestimmte Erwartungen projiziert auf eine Person, die wir dann suchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel rumläufst und, gut, jetzt haben wir nur über Boybands gesprochen, aber es gibt ja auch viele Girlbands oder Frauensängerinnen, die ja auch, keine Ahnung, Shania Twain oder fällt mir jetzt so ein, die vielleicht auch so ein bisschen in deinem Alter ist.
Mitte 50?
Und wo man sich vielleicht oder an denen man sich schon auch orientiert, also ich glaube, das projiziert man schon auch von dieser, das sind ja so parasoziale Beziehungen, so nennt man das ja, wenn man so eine Menschen sieht, den man eigentlich gar nicht so kennt und das dann so, und man denkt, man hat eine Verbindung mit diesen Menschen eingegangen und diese Erwartungen und ja, man identifiziert sich so stark damit, dass das vielleicht sogar in die Realität eingeht oder rübergeht und sich dann vielleicht auch auf eine Partnerwahl, auf wie auch immer, ne, wenn man jemanden datet oder eben auch auf die Beziehung und den Partner oder Partnerin dann niederschlägt.
Es gibt tatsächlich in den USA, da ist ja, wie ich gelesen habe, der Dating-App-Markt viel ausdifferenzierter. Und da gibt es zum Beispiel so eine Sache, da kannst du auch praktisch Leute suchen, die deinem Lieblingsprominenten ähnlich sind. Oder auch deiner Ex-Freundin. Das ist sehr nischig da. Viel nischig als hier offensichtlich.
Und da sind wir auch schon bei unserem Thema der heutigen Sendung. Mitten im Thema. Es geht um Gleichberechtigung.
Es ist dann Gleichberechtigung, wenn ich eine Frau danach auswähle, dass sie einer Ex-Freundin von mir ähnlich sieht? Das ist doch keine Gleichberechtigung.
Nee, ich wollte jetzt auch eigentlich nur so einen harten Cut machen. Das war jetzt eigentlich euer Witz.
Da hast du mich wieder erwischt.
Weil ich nämlich jetzt keinen
Anknüpfungspunkt. Ich bin ja völlig hilflos, konfus, torkelnd, also innerlich natürlich. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken soll, weil ich völlig überfordert war. Aber gut, dass du das nochmal gesagt hast.
Einmal so ein bisschen aus der Reserve locken, ja.
Der Cut.
Vielleicht kommen wir ja gleich nochmal zu den Boybands und Girlbands. Also soweit ist es vielleicht auch wirklich nicht weg. Vielleicht ist es aber auch, und da kann man noch mal kurz einen Link ziehen. Also Gleichberechtigung im Sinne von Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist ja das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Geht es ja auch um viele Vorstellungen und Wünsche und Erwartungen, die wir haben. Genauso wie wir das vielleicht auch an Menschen haben, die wir eben in gewissen Medien oder auch Boybands in deinem Falle sehen. mit denen wir uns identifizieren. Und
warum eigentlich in meinem Fall?
Du warst auf dem Konzert. Diese Erwartungen vielleicht so in uns eben drin sind, dass wir schon gar nicht mehr merken, ob sie, naja, ich sag mal, greifbar sind, realistisch sind, überhöht sind, wie auch immer. Und die uns vielleicht auch im Wege stehen, um eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Da kommen wir jetzt aber gleich zu. Und Michael, ich möchte dich gerne mal so zum Anfang des Themas fragen. Wo fängt denn Gleichberechtigung eigentlich für dich? Was ist Gleichberechtigung in einer Beziehung für dich?
Also ich bin natürlich, habe ich natürlich auch meine Vorstellung, wie ich mir das so vorstelle. Und das nennt man redundant, diesen Satz. Natürlich habe ich meine Vorstellung, wie ich mir das so vorstelle. Also ich bilde mir natürlich ein, dass ich eine absolute Gleichberechtigung mir wünsche. Intellektuell, auch finanziell in gewisser Weise. Das ist schon so, ne? Aber wir hatten, glaube ich, irgendwann mal so eine Folge, da gab es doch diese Studie, und da wurden Leute interviewt, die genau dieser Ansicht auch waren. Und dann hat sich aber in ihren Handlungen, weil die Studie war ja nicht nur die Befragung, hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich doch jemanden suchen, der eher, also Männer, die sich eher ein bisschen nach unten orientiert haben. Obwohl sie fest davon überzeugt waren, dass sie eigentlich eine gleichberechtigte Partnerin suchen. Also insofern weiß ich nicht, wie ich da ticke, aber ich glaube mir zumindest, wenn ich mir sage, dass ich auf Augenhöhe wirklich eine Beziehung führen möchte mit einer Frau, weil mir zum Beispiel auch gute Gespräche wichtig sind. Also ich möchte, dass wir uns beide etwas geben. Und ich möchte auch nicht das Gefühl haben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, oder mit einem einfältigen Menschen zusammen zu sein. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die haben eine ganz andere Erwartung zum Beispiel an eine Beziehung. Ja, es kommt ja immer darauf an, wie man eine Beziehung sieht. Und da sage ich mir so, frage ich mich auch, wie kann man eigentlich mit jemandem zusammen, der sich so äußert? Also wenn die sich vielleicht ein bisschen dümmlich äußern oder wirklich nicht nachdenken. Also mir ist das schon sehr wichtig, eine Partnerschaft wirklich auf Augenhöhe zu führen. Insofern weiß ich nicht, was da unter der Oberfläche für Antriebe wirken, aber ich bin davon überzeugt, dass ich das Partnerschaft auf Augenhöhe möchte. Auch, sag mal, wirtschaftlich zum Beispiel habe ich da auch ganz unromantische Vorstellungen, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich eine Frau mit einer Frau zusammen bin, die so ähnlich verdient wie ich, könnten wir uns, wenn wir zusammenziehen sollten, irgendwann mal, ja, gemeinsam eine viel größere Wohnung leisten, was natürlich jetzt nicht so romantisch klingt, aber wenn man sich mir so vorstelle, wie wir dann durch diese weitläufige Altraumwohnung laufen, das sieht schon sehr romantisch aus.
Kommen wir mal zur Realität. Ich habe mal wieder eine Studie mitgebracht und du hast jetzt auch schon viele Punkte angesprochen. Gleichberechtigung. Es ist ein Unterschied, ob man gleichberechtigt eine Beziehung führen möchte und es tatsächlich auch tut. Und diese Studie hat das genau erfragt. Und es ist eine Studie von YouGov, einem Meinungsforschungsinstitut. Und die haben in dieser Studie herausgefunden, dass 32% der Frauen angaben, dass sie in ihrer letzten Beziehung öfter mal zurückgesteckt haben und eine Beziehung nicht wirklich auf Augenhöhe geführt haben. Und bei Männern war das nur 15% so. Das heißt, mehr Frauen haben ihre alten Beziehungen, vergangenen Beziehungen so bewertet, dass die weniger auf Augenhöhe waren. Das heißt, diese fehlende Gleichberechtigung war dann auch andersrum sehr oft eben Auslöser für Streit und Konflikte. Und das haben 22% der Männer, und das haben 22% der Frauen bestätigt und nur 13% der Männer. Also auch da waren die Frauen vielleicht ein bisschen ehrlicher und haben bestimmte Streits und Konflikte auf die nicht dagewesene Gleichberechtigung zurückgeführt. Was ich auch ganz spannend fand, war, welche Faktoren eigentlich eine Rolle spielen. Da kommen wir jetzt ein bisschen zu dieser Begrifflichkeit. Was heißt denn eigentlich Gleichberechtigung? Michael, du hast jetzt zum Beispiel Finanzen angesprochen. Du hast, was hast du noch gesagt?
Intellekt habe ich noch angesprochen.
Intellekt, ja. Genau, und die haben untersucht, was ist denn eigentlich Gleichberechtigung in einer Partnerschaft? Und da kam raus, ich fange mal ganz unten an. Auf dem 5. Platz war ein ähnlicher Bildungsstand und ein sozioökonomischer Status. Das waren 26%. 38% finden die Gleichstellung von Job und Interessen wichtig. Auf dem 3. Platz ist ein weiterer Faktor zum Thema Gleichberechtigung die gleichgestellte Teilung von Haushalt und Kindererziehung. Das war bei knapp 50% der Männer und Frauen wichtig.
Okay.
Und 62% der Befragten haben gesagt, es ist auf dem zweiten Platz, dass die gleichen Werte und Einstellungen wichtig sind und ein Faktor von Augenhöhe in der Partnerschaft sind. Und auf Platz 1 sind gleichberechtigte Entscheidungen. Das haben 62% gesagt.
Okay. Aber ich finde, da bedingen einige Dinge schon,
ja.
Also, oder dieser Platz 1, das ist für mich eigentlich gar kein eigener Punkt. Das ist eigentlich eine Voraussetzung. Also, das nehme ich jetzt als Voraussetzung wahr. Da würde ich gar nicht sagen, das möchte ich. Denn das ist für mich gegeben, wenn ich an eine Beziehung denke.
Das heißt jetzt aber nur da, nicht, dass das nicht gegeben ist. Das ist einfach nur, ob das jetzt gegeben ist oder nicht gegeben ist, das ist jetzt egal. Es ging jetzt wirklich nur darum, welche Faktoren sind eigentlich in einer Partnerschaft
richtig,
oder werden als gleichberechtigt gesehen, ja.
Es gibt wirklich so Modelle, ich kenne gar nicht so wenige Leute, die wirklich so sagen, ich bin der Mann, ich finanziere das durch, so sehe ich meine Aufgabe, ich finanziere die Familie durch, das ist gar nicht so wichtig für mich, also dass die Frau, die muss gar nicht arbeiten, sozusagen, ja. Was übrigens auch zu Problemen führen kann, wenn ein bisschen zu viel Tagesfreizeit sozusagen da ist, wenn die Beschäftigung so ein bisschen fehlt. Also ein Kumpel von mir, der sagt tatsächlich, das ist meine Aufgabe, ich bin der Ernährer und die Frau ist sozusagen für die Familie zuständig. Also eigentlich eigentlich ein reaktionäres Modell, aber es ist ja immer eine Entscheidung und wenn das beide möchten, dann können sie ja machen, wie sie es wollen. Ja,
ja, ist ein wichtiger Punkt. Ich frage mich, ob das dann wirklich eine gleichberechtigte Entscheidung ist, weil auch die Entscheidung ist also idealerweise dann eine gleichberechtigte und jetzt kann es durchaus so sein, dass dann auch die Frau sagt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ja, alles klar, ich kümmere mich um die Kinder und der Mann ist jetzt derjenige, der arbeitet. Wenn es allerdings nicht eine gleichberechtigte Entscheidung ist und der eine, da kommen wir zu dem Punkt Entscheidungen, auch auf Augenhöhe treffen und gleichberechtigt in den Entscheidungen sein, wenn der Mann einfach das entscheidet und sagt, aber ich mache das so, weil ich das so mache, hat die Frau vielleicht nicht die Wahl, ja, weil viele Dinge merkt man vielleicht auch erst, wenn zum Beispiel die Kinder dann da sind, das war vielleicht vorher nicht
ja
ein
Wahl.
Thema.
Genau, das trifft die
genau,
Wahl.
Dann kommen die Kinder und dann merkst du, na gut, eigentlich möchte ich auch gerne arbeiten und der Partner lässt mir aber nicht die Wahl. Also ich glaube, dass die Verteilung, wenn wir jetzt mal bei so klassischen Haushaltsaufgaben bleiben, also da würde ich echt ein Veto einlegen, die ist nicht auf gar keinen Fall zu 100% einvernehmlich entschieden. Also
aber das sehen Männer oft gar nicht. Das hatten wir letztens schon mal, ne? Bei Frauen wird so viel vorausgesetzt, was sie eigentlich abbilden müssen.
Ja.
Vor allem, wenn sie Kinder haben, ne? Also die Orga, dann den Job noch, die Kinder, vielleicht den Haushalt auch zur Hälfte, wenn man auch da zur Hälfte geht. Aber es ist ja ein viel größerer Aufgabenbereich als bei einem Mann. Darum werden alleinerziehende Väter sind immer voll verantwortungsvoll und so weiter, denken die Leute, ne? Und bei Frauen ist es halt vorausgesetzt. Das ist ja dann schon nicht gleichberechtigt.
Genau.
Ja? Das ist gegeben. Das ist ja gesellschaftlich bedingt. Weil wir so aufgewachsen sind, weil wir so konditioniert sind. Das ist für uns so als selbstverständlich. Also eigentlich, um diese Haltung, dieses Denken zu ändern, müsste man wirklich ganz bewusst sagen, es gibt so gewisse Gewissheiten, die ich habe, die ich als selbstverständlich sehe. Und die muss ich jetzt wirklich mal überprüfen, ob das überhaupt so richtig ist. Und das ist auch natürlich Arbeit, unser Lieblingswort. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und das muss man aber wollen. Ne? Also ich sehe ja auch, das hatten wir irgendwann in einer der letzten Folgen mit Aminati, glaube ich. Dann ist uns ja so aufgefallen, dass uns bestimmte Sachen überhaupt nicht auffallen, dass die Männer das gar nicht so sehen. Ja, und das ist auch nicht, kann man auch nicht sagen, das ist böse, die sind böse, die wollen es nicht sehen, sondern sie sehen es einfach nicht. Und darum brauchst du das Bewusstsein, die Dinge auch sehen zu wollen, darauf zu achten, was da falsch läuft, was für uns aber normal ist, weil wir es nicht anders kennen. Was für ein Monolog schon wieder hier.
Wichtiger Monolog, plus dazu kommt ja auch noch die teilweise, dass wir nicht die Wahl haben. Ja, also ich glaube auch, dass es vielen bewusst ist. Na, gerade bei Frauen, alleinerziehenden Frauen, also ich arbeite zum Beispiel im Paarcoaching mit vielen Frauen zusammen, die alleinerziehend sind und die haben keine Wahl. Die möchten gerne eigentlich mehr arbeiten, aber können halt nicht arbeiten, weil sie dann irgendwann die Kinder aus der Kita holen müssen oder aus dem Kindergarten oder die kommen aus der Schule oder wie auch immer. Die müssen dann einfach da sein, weil kein anderer da ist, obwohl sie gerne Vollzeit arbeiten wollen würden und sich selbst verwirklichen wollen. Die haben keine Wahl, die müssen da sein. Ja? Und das meine ich, und das habe ich auch in der Folge mit Daniel gesagt, also das ist einfach dieser Konflikt, der da ist und den viele auch nicht sehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Männer. Es gibt auch alleinerziehende Männer, die dann einfach da sein müssen, weil kein anderer Partner oder vielleicht nicht die Großeltern und Babysitter da ist, der irgendwie helfen oder die helfen können. In gewissen Situationen, das ist nur ein Beispiel, haben wir nicht die Wahl, obwohl wir uns eigentlich gerne anders entscheiden wollen würden. Und deswegen glaube ich, muss man da ganz woanders ansetzen, auch wenn es um Gesetze geht, ja, wenn es in der Gesetze aus der Politik.
Ja, klar. Mhm.
Und ich glaube, dass auf jeden Fall in einem kleinen Kreis so ein Bewusstsein geschaffen werden sollte, genau wie du sagst. Und es hilft auch, dass wir uns jetzt darüber austauschen und vielleicht auch sagen, das ist nicht normal, dass gewisse Dinge so wie so eine Schere auseinander sind und der Mann für das verantwortlich ist und die Frau immer für das. Nein, da sind wir nicht mehr. Viele sind da aber noch, weil sie es entweder nicht reflektieren, weil sie es nicht anders gelernt haben oder weil sie keine Wahl haben. Und ich habe noch eine, nur ganz kurzen Ausflug, noch eine Studie rausgefunden, und zwar aus dem Jahr 2021 von Elitepartner. Und die haben auch rausgefunden zum Thema, was ist denn jetzt eigentlich gleichberechtigt und was nicht? Und wo klafft es wirklich jetzt mal ganz konkret auseinander? Und da kam raus als zentrales Ergebnis, dass die Aufgabenteilung in Beziehungen noch und immer noch unterschiedlich ist. Und zwar die Hausarbeit liegt immer noch mehrheitlich bei den Frauen. Das ist ein ganz zentrales Ergebnis. Also gerade so diese ganze Versorgung, das Aufräumen, das Kochen und so weiter. Und zwar, wenn es jetzt um die Versorgung geht, also klassisches Haushalt, Kochen, Ordnung, Aufräumen und so weiter, sagen nur 38% der Frauen, dass diese Hausarbeitstätigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, in der Beziehung gleichmäßig auf beide verteilt ist. Der Rest sagt es nicht. So. Bei dem ganzen, ich sag mal, bei der Kinderbetreuung, also bei diesen sozialen Arbeiten, Pflege und so, also Pflege der Kinder, Kinderbetreuung, ist laut dieser Umfrage gut jede zweite Beziehung gleichberechtigt. Bei handwerklichen Arbeiten und so Reparaturen im Haushalt und so weiter ist es meistens noch bei den Männern, liegt es bei den Männern. Und bei den Finanzen, und das ist vielleicht auch spannend, das ist so ein bisschen der umkämpfteste Punkt, wenn es jetzt um die Zuständigkeiten geht, die abgefragt wurden. Und laut der Studie ist es so, dass beide Geschlechter, das ist eine sehr heteronormative Studie, wurden Männer und Frauen eben nur befragt, dass da sagen, dass bei Finanzen beide Geschlechter die Arbeit bei sich sehen, aber die Männer noch mehr. Das fand ich auch sehr spannend. Also die Männer sehen es noch stärker bei sich. Eigentlich ist es gleichberechtigt, weil die Frauen auch sagen, nee, es liegt genauso bei mir. Und die Männer sagen aber, es liegt eigentlich stärker bei ihnen. So. Und wir haben ja auch dazu, Michael, wenn ich mich recht entsinne, eine Hörer-E-Mail mitgebracht.
Genau. Lassen wir diesen Hörerbriefschreiber mal zu Worte kommen. Und heute ist ein kleiner Bevormunder, unser Hörerbriefschreiber, denn er hat schon vorgeschlagen, wie er genannt werden möchte. Also bist du heute übervorteilt worden. Sagt man das? Übergangen worden. So kann man es sagen.
Es soll mir recht sein.
Nicht glücklich.
Das ist ja auch im Sinne der Gleichberechtigung gut, wenn ich mich auch mal zurückhalte. Ja? Stimmt, völlig okay.
Dann passt es ja wieder. Dann passt es ja wieder. Und wir alles total konsequent hier durchgezogen. Genau, also der junge Mann möchte Paul genannt werden. Hallo ihr beiden, schreibt Paul. Ich bin Single, 28, aktuell wieder am Daten und ein verdammt ehrlicher Kerl. Ich komme aus einer scheinbar vermögensmäßig sehr durchschnittlichen Familie. So. Die Mail ist ein bisschen länger, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Er sagt, er ist sehr bodenständig aufgewachsen und jetzt hat sich also herausgestellt, dass sein Vater über beträchtliche Vermögenswerte verfügt und er jetzt Zugriff darauf hat oder seit einigen Jahren halt Zugriff darauf hat. Nun zum Problem. Lassen wir doch Paul wieder zu Wort kommen. Beim Daten ist mir jedoch aufgefallen, dass es vielen Frauen wichtig ist, einen Mann mit Ressourcen, also sprich Geld, zu finden. Mit dem Hintergrund, dass bei einer Familiengründung ihr Lifestyle und somit sie finanziert werden soll. Themen wie Rücklagen oder was im Familienbesitz ist, habe ich bisher immer verschwiegen, weil ich eine finanziell unabhängige Partnerin finden möchte, die mich liebt für die Person, die ich bin und nicht für das, was eines Tages auf mich bzw. uns finanziell zukommen kann, durch eine Erbschaft zum Beispiel. Ich bin dann daher hin und her gerissen, ob und wann man das einer Partnerin erzählen sollte. Erst nach einer Hochzeit oder bei einer Familiengründung nebenbei erwähnen, weil man weiß, dass sie mich liebt für die Person, die ich bin, oder doch irgendwie schon in der Datingphase. Und jetzt ist es so, er ist ja Student und er sagt, wenn sie fragen, was er verdient, sagt er wahrheitsgemäß, was er halt gerade so verdient. Und das sind 800 brutto. Und also ein Studentengehalt, ja. So, die Sache ist jetzt aber die, dass er dann mit einer Frau sich gedatet hat. Irgendwann hat er nach 2 Monaten Daten so nebenbei fallen lassen, dass also seine Familie eine Ferienwohnung besitzt. Ihre Reaktion darauf war nur, oh mein Gott, OMG, wie konntest du mir das verschweigen? Hätte ich das vorher gewusst, hätte sich das alles bei uns viel schneller entwickelt. Kleine Info am Rande, selbst meine Freunde wissen nichts davon, weil ich auch da unterscheiden möchte zwischen wahrer Freundschaft und Freundschaft, die nur wegen eines gewissen Interesses zu mir aufrechterhalten wird. Ich will halt einfach nicht ausgenutzt und verarscht werden. Mich interessiert da ja eure Meinung dazu. Ihr könnt mich gerne Paul nennen. Haben wir schon getan. Tja, das ist doch mal ein interessantes Problem. Wie siehst du denn das? Wann würdest du denn, wenn Karl jetzt, sagen wir mal, ein heimlicher Millionär wäre, würdest du es jetzt schon wissen wollen? Oder wann hättest du es wissen wollen? Hättest dich beeinflusst? Wäre es dann schneller gegangen? Nina Marie.
Schneller gegangen. Dann hätte ich jetzt schon einen Ring am Finger.
Richtig dicken Punker.
Da muss ich sagen, und ich meine, jetzt kennt ihr da draußen Karl natürlich nicht. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich wüsste, mein Partner oder potenzieller Partner ist jetzt irgendwie Multimilliardär oder Milliardärssohn oder Millionärssohn, na, das wissen wir jetzt nicht, aber ich übertreibe jetzt gerade, dann wird das sicherlich schon was mit mir machen. Also ich glaube, dann hätte ich ein Druckgefühl, nicht gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sagen würde so, easy, dann ist er jetzt irgendwie für mein komplettes Leben gesorgt. So eine Frau bin ich nicht. Also da tick ich definitiv anders. Mir macht es eher Angst. Ich hatte in meiner Vergangenheit schon Männer, von denen ich wusste, dass sie extrem viel Geld verdient haben. Und die haben das auch entsprechend ausgestrahlt. Also die haben das dann auch so gezeigt. Und habe ich gemerkt, das setzt mich total unter Druck.
Bewusst gesagt.
Ich wusste, wo die arbeiten und ich wusste, was sie ungefähr verdienen, ne? Und so. Also das dann schon. Und natürlich fand ich das dann irgendwie toll, ja, wenn ich jetzt gesehen habe, der hat irgendwie 3 Oldtimer, weil ich dann die Autos spannend fand, aber ich habe gemerkt, krass, ich kann nichts dergleichen zurückgeben, weil ich das nicht verdiene. Und das heißt, es hat mich extrem unter Druck gesetzt. So. Also es war so sehr zwiegespalten und es hat mich eher verunsichert. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Wenn jetzt Karl erzählen würde, übrigens, ich habe hier nur 5 Millionen auf dem Konto, würde ich sagen, ja, ist doch super. So, aber es würde nichts zwischen uns ändern. Und das ist, glaube ich,
jetzt
wirklich,
sowieso nicht mehr. Also wenn er es jetzt erzählen würde.
Genau. Und das meine ich eben, was der Paul auch sagt. Ich kann ihn deswegen verstehen, dass er
denn,
mit gewissen Dingen zurückhält.
Aber würdest du, sagen wir mal, also ich habe das letztens auch irgendwo gesehen, in irgendeiner Serie. Und da kommt das dann raus, dass einer der Ehepartner, oder denen sind sogar verheiratet und ganz frisch verheiratet, und dann kommt raus, dass sie totale Rücklagen hat. Und dass er vollkommen, er fühlt sich eigentlich verraten. Also es ist ja auch
spannend.
Wenn er sich sozusagen, er spielt ja die ganze Zeit eigentlich seine Rolle. Also Karl, in deinem Fall, nehmen wir das euer Setting jetzt mal, eure Konstellation. Ihr seid 2 Jahre zusammen und er hat das nie erwähnt. Was würdest du da nicht sagen, Moment mal, das gehört doch zu unserer Vertrauensbasis? Oder vertraust du mir erst jetzt?
Ja, nee, so würde ich das nicht sehen. Ich würde natürlich verstehen, was die Gründe sind und was der Anlass ist, dass er ausgerechnet in einer ganz bestimmten Situation mir dann davon erzählt. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die du sagst. In dem Moment, wo er mir das sagt, da geht's nicht um mich. So. Und das muss ich einmal wirklich sagen, wir Menschen gerade in Beziehung tendieren dazu, alles persönlich zu nehmen. Je länger wir uns kennen, je emotionaler man ist, je intimer man ist, je vertrauter man ist, desto mehr, und das ist meine Erfahrung, nicht nur im Coaching, sondern auch persönlich, ist es so, dass wir Menschen ganz oft diese Dinge persönlich nehmen. Also er verrät was nicht. Oh, was habe ich getan? Oder warum hat er mir das nicht gesagt? Bin ich nicht gut genug? Kann man mir nicht vertrauen? Nee, es geht nicht um dich in der Situation. Es geht rein um ihn und warum er das nicht sagt. Das liegt bei ihm. Das ist sehr schwer zu differenzieren und klingt jetzt sehr erwachsen und sehr, so sage ich mal, so ein bisschen entfernt davon. Aber letztlich ist es so. Es hat nichts mit uns zu tun. Und wir tendieren dazu, und da kommt wieder unser Ego ins Spiel, alles an uns festzumachen an unseren eigenen Maßstäben und Wertstäben. Ja, es geht da nicht um uns. Es kann auch sein, dass er einfach der Paul zum Beispiel, jetzt um ganz kurz wieder zum Paul zu gehen, schlechte Erfahrungen damals in der Grundschule oder was weiß ich gemacht hat. Und er hat gemerkt, hey, also immer wenn dann irgendwie klar war, ich bin der Sohn von dann hatte er gewisse Probleme. Und er hat gemerkt, er kann einfach keine authentischen Beziehungen auf. Das ist eine Schutzstrategie, ja. Deswegen hat er das gewählt. Und ich glaube, da geht es eher darum zu verstehen, was sind denn seine Hintergründe, warum er das nicht erzählt hat. Und das liegt nur bei ihm, nicht bei mir. Weil er macht es ja mit allen anderen auch so. Weißt du, was ich meine?
Und ich glaube, wenn mit seinen Freunden und so weiter. Genau. Und das Interessante ist aber, dass er diese Erfahrung nie gemacht hat in der Schule. Du, er ist der Sohn von dem, weil das erst später rausgekommen ist. Er hat das praktisch irgendwann erfahren, also wahrscheinlich in seinen 20ern irgendwann wahrscheinlich. Und Paul, du machst hier schon die richtigen Gedanken. Und wenn ich das höre, was du da erlebst mit diesen Frauen, wenn ich dir mal einen kleinen Rat, sagen wir mal einen Rat, oder wenn ich das mal kurz kommentieren darf, meiner Auffassung nach, also Entschuldigung mal, wenn mir eine Frau sagt, du hast Kohle, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Dann hätte das sich viel besser, schneller mit uns entwickelt. Abschießen. Das ist nicht die Frau, mit der du zusammen sein möchtest. Denn du bist da eine Persönlichkeit, du bist die Person. Aber diese Person wird plötzlich total aufgewertet, weil dein finanzieller Background ist. Dann musst du sehen, was das über das Wertesystem dieser Frau aussagt. Ja?
Genau, und das meine ich ja mit persönlichen, ne, dass sie auch das auf sich bezieht. Also so nach dem Motto, vielleicht ist es dann einfach ein Abblick, ah, okay, dann hätte das ja alles viel schneller, dann hätten wir vielleicht jetzt auch schon zusammengezogen.
Das meint sie gar nicht, glaube ich. Sie sagt, die Kohle ist da, du bist der richtige Typ für mich. Mein Leben ist abgesichert. Das ist
genau, aber da geht's wieder um sie. Er kann ja auch einfach sagen, gut, wir können ja heiraten, ich mache einen Ehevertrag, du bekommst gar nichts. So, ja, und das meine ich wieder.
Solltest du auch tun, Paul.
Das ist eine andere Diskussion, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir, Michael, total zu. Also wenn jemand so sagt, wäre das alles schneller gegangen und offensichtlich irgendwie Geld getrieben ist, wir sind alle auch Opfer der Konsumgesellschaft. Ich meine, Michael, du kennst dich damit, du erzählst es regelmäßig. Aber auch das ist wieder persönlich. Sie bezieht das auf sich. Ja, also nicht im Sinne von persönlich, aber sie versucht in dem Teil, in dem sie das sagt, einen Vorteil für sich zu ziehen. Also sie stellt sich selbst.
Sogar. Ja. Also ganz offensichtlich. Aber nee, also du gehst jetzt da psychologischer ran. Ich gehe ans Offensichtliche für mich, ja. Also du sagst das Psychologische. Ich sehe, dass diese Frau gierig ist. Er wird aufgewertet durch das Geld. Und ich suche eine Frau, die mich sozusagen um meiner selbst willen mag. Ja,
genau,
und wenn
ich
keine
das sage
Kohle
ich auch.
Hätte, aber genau, es, mir geht's eher um Paul und nicht um diese Person, diese Frau, die da sagt, hey, das ist auch ein krasser
mir geht's
Satz
auch um Paul. Ja, aber das zeigt auch einfach, dass sie einen eigenen Vorteil möchte.
Genau.
Ja, Moment, drück das total schief aus. Sie ist darauf bedacht, einen eigenen Vorteil aus der Situation, Beziehung mit Paul zu ziehen für sich. So, da sind wir wieder bei.
Sie formuliert es
auch noch.
Es geht
um sie. Genau, und sie formuliert es auch noch. Und ich finde, Paul zeigt da eigentlich sehr viel Haltung. Er ist sehr reflektiert. Und ich kenne, ich weiß nicht, so viel kenne ich auch nicht, die in so einer Situation sind, ja, die plötzlich irgendwie wissen, sie haben dann Vermögen. Ehrlicherweise kenne ich keinen richtig, also kenne ich keinen. Ich kenne keinen. Und ich finde es sehr, sehr aufrichtig, wie er sich damit auseinandersetzt. So. Jetzt kennen wir ihn natürlich nicht, ja, auch das ist jetzt nur eine Beurteilung von außen. Und grundsätzlich finde ich einfach, zeigt das mehr darüber, welche Erfahrungen er gemacht hat. Also vielleicht ist es auch gar nicht so bewusst, es kann ja auch sein, weil er geschrieben hat, das ist erst später rausgekommen, dass da aber unterbewusst immer was mitgeschwungen ist, vielleicht auch bei seinen Eltern in der Beziehung. Das weiß man jetzt ja auch nicht und ich kann mir schon vorstellen, dass er da auf jeden Fall vielleicht auch unbewusst beeinflusst wurde und dann für sich entschieden hat. Und vielleicht sind die Eltern da auch ein gutes Vorbild, kann man ja auch sagen, dass sie gesagt haben, mach das nicht zum Thema, es geht um dich persönlich, ne? So.
Also ich kann das ein bisschen mal, ich kann es mal ein bisschen aus meiner Erfahrung, weil mich jetzt gerade ein bisschen die letzte Frage von ihm umtreibt, inwieweit man darüber sprechen sollte.
Ja.
inwieweit man das, also ja, es geht ja so weit, dass seine Freunde es so gar nicht wissen. Jetzt ist die Frage, also ich glaube, meine Freunde, wenn ich einen Freund, also Freunde wissen bestimmte Dinge bei mir, auch finanziell. Und es gab aber damals halt so eine Zeit, auch damals schon, als ich sozusagen in Köln, da habe ich auch schon relativ für meine damalige Verhältnisse, also ich, da war ich auch noch jünger als er, ziemlich viel verdient. Und da haben meine Eltern mir schon gesagt, sprich mit niemandem darüber. Sprich mit den Leuten nicht darüber. Weil das produziert Neider. Und auch Missgunst und so, ne? Also früher, zum Beispiel in der DDR, hat ja Geld nicht diesen Stellenwert gehabt. Da wusste jeder, was der andere verdient. Weil es haben die Leute haben ja ähnlich verdient. Eigentlich, die Arbeiter haben eigentlich am meisten verdient. Die Intelligenz hat gar nicht so viel verdient, wie zum Beispiel so ein Arbeiter, der in so einer Chemiefabrik in so einem riskanten Job gearbeitet hat, der hat richtig Kohle verdient. Oder Müllabfuhr, das waren die beliebtesten Jobs. Haben die Leute aus dem Knast bekommen. Das hat keiner Müllabfuhr bekommen, weil die so viel Geld verdient haben. Genau, und im Westen ist es so, weil es natürlich nicht so genormt war alles, dass dann, na, das ist ja auch, wir leben ja in einer Neidgesellschaft. Und ja. Da haben meine Eltern immer gesagt, sag es nicht, weil das ist, dass du dafür Gefühle produzierst oder so. Ja, und dann, das ist halt die Frage. Damit hausieren zu gehen, nach dem Motto, hey, ich bin der Geilste und so, gibt's ja auch nicht wenige Kandidaten, die so sind, ja. Also enge Freunde kann man das schon so, glaube ich, schon sagen, aber man muss ja nicht die konkreten Zahlen, weiß nicht, wie, ja, sagen.
Also wir reden schon, das ist so eine, finde ich spannend, was du sagst. Ich habe zuletzt also die Erfahrung gemacht, dass ich vor allen Dingen mit meinen Freundinnen schon offener über Gehälter spreche als sonst. Da geht es aber auch eher so um ein, sag mal, aus so einer eher, ich sag mal, feministischen Perspektive heraus, wenn man jetzt wirklich in einer Position ist und man weiß, der Kollege verdient so viel und ich habe vorher so viel verdient, dass man dann auch mal so gewisse Sachen abgleicht. Oder ich als Freiberufliche habe mich auch mal bei männlichen Kollegen erkundigt, sag mal, was sind denn eure Tagessätze? So. Und auch da ist die Erfahrung, dass nicht alle, aber viele Männer auch da einfach mehr verdienen. Und deswegen finde ich es wichtig zu wissen, es hat aber einen anderen Hintergrund, wo man steht, um sich gar nicht so zu vergleichen, um dann eine Gier zu entwickeln. Und was ich spannend finde, ich habe auch Freundinnen, die verdienen weniger. Die sagen dann auch ganz schnell so, ja, aber du und du, beschwer dich mal nicht und da, da, da. Und dann denke ich mal, ja, aber an was misst du das denn jetzt? Du misst jetzt dein Gehalt an meinem Gehalt und ich messe das jetzt an einem Tagessatz von wem anders. Und dann, na, es geht ja immer nach oben. Wir orientieren uns ja immer nach oben, schneller, weiter, mehr und so. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Das merke ich, eine offene Diskussion auch darüber zu führen. Man kann ja auch sagen so, ah, ich verdiene zwischen so und so viel und so und so viel. Ja, also ich mit Karl bin da auch total offen und wir reden da total offen drüber, was wir verdienen. Und auch da haben wir schon unterschiedliche Phasen. Also dass er mal weniger verdient hat als ich und umgekehrt. So, und das ist aber, das ist kein Thema. Ja, das ist kein Thema zwischen uns. Aber auch nur, glaube ich, ganz kurz abschließend dazu, weil wir entsprechend auch ein Vertrauen haben, weil wir uns gegenseitig gönnen und weil wir auch das Gefühl haben, wir können auch miteinander wachsen. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz. Also wir sehen uns so auf Augenhöhe. Und ich war noch nie in einer Beziehung, die so auf Augenhöhe war wie mit Karl.
Sehr schön.
Finde ich auch.
Das habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Aber ich fällt mir schon gleich wieder ein. So viel Glückseligkeit, Glückstrunkenheit. Und jetzt musst du dich in eine ganz andere Situation reinversetzen, denn das war meine Frage, die ich dir stellen wollte. Und zwar, stell dir vor, du bist ja in der Dating-Phase. Du bist Millionärin. Wann erzählst du's?
Weißt du, Michael, ich bin vielleicht auch Sportlerin, ich bin beste Freundin, ich bin vielleicht Veganerin, ich bin vielleicht Fleischesserin.
Für Paul.
Wir müssen, ich weiß, mach vielleicht eine Diät oder was weiß ich. Oder hab mir einen Pony gekauft oder einen Hund. Ich frage mich immer, wir nehmen noch so viele Rollen ein, ja, im Leben, dass dann diese, wenn es um Geld geht und diese, ja, wenn es meistens um Geld geht, dass wir genau das dann eben sagen oder nicht sagen, das wird dann so groß gemacht. Das ist auch so ein Problem übrigens, da können wir nochmal extra drüber sprechen. Genau, und da können wir nochmal drüber sprechen, auch zum Thema Dating, dass ich zum Beispiel auch dagegen bin zu sagen, wie viel, was man verdient, beziehungsweise, das sagt man ja nicht, aber welchen Job man macht. Ja, ist ja ganz oft ein Thema beim ersten Date, dass man erstmal über den Job redet. Da würde ich zum Beispiel sagen, redet doch mal über was anderes. Also wollt ihr euch ernsthaft kennen oder um was geht's denn eigentlich? Ich kann mich dann nicht selbst rausnehmen, habe ich früher auch gemacht, absolut. Es geht aber, es gibt so viele andere schöne Fragen, die man stellen kann, um erstmal zu merken, so sag mal, ist denn da überhaupt was? Und einfach mal mit einer anderen Erwartungshaltung da reinzugehen. Also das nochmal ganz kurz vorab. Und ich glaube, wenn Paul jetzt eine Frau kennenlernen würde, die auch Millionärin ist, ich glaube, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen was einfacher machen. Jetzt kann man natürlich auch nicht, höre viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch sagen, ja Gott, was hat er denn für Probleme? Der hat Kohle, ja, der soll sich mal nicht so anstellen, der kann sich doch erfreuen und so. Weißt du, was ich meine? Also weil das ja auch vieles leichter macht. Geld ist nicht alles, aber man kann gewisse Türen öffnen und ein bisschen Freiraum verschaffen, so ist es. Und wenn ich jetzt eine Frau wäre und, da, was war die Frage?
Wenn du eine hohe finanzielle Rücklage hättest, ab wann du es sagen würdest, also jetzt nicht beim Dating, auch in der Kennenlernphase, in der Beziehung, nach der Heirat, mit dem Ehevertrag, wann würdest du es sagen? Ja, irgendwann würdest du es ja sagen.
Weiß ich gar nicht.
Na, spätestens wenn Karl dann diese Graphit im American Express, diese schwarze, gesehen hätte, dann hätte er angefangen, Fragen zu stellen.
Ich finde, das ist so eine ganz unattraktive Diskussion. Also nicht nur, weil wir sie jetzt führen, nee, weil ich mich einfach wirklich schwer damit tue, mich in sowas reinzuversetzen. Und ich einfach denke so, es gibt so viel andere wichtigere Dinge, über die man reden kann. Also ganz ehrlich, solange es einem doch gut geht, ist es doch in Ordnung. Und ich meine, angenommen, ich hätte ein Riesenvermögen. Ich glaube, ich würde es nie komplett erzählen. Hm. Ich würde vielleicht dann maximal erzählen, ich habe ein Ferienhaus in Spanien oder was. Und dann wäre es das. Und dann würde ich das einfach, ich würde einfach die unausgesprochene Sicherheit genießen in Bezug auf Geld, dass man einfach sich bestimmte Dinge leisten kann und vielleicht weniger Sorgen hat als andere. Aber es bewahrt einen ja auch nicht vor Krankheiten oder was weiß ich. Ja, es gibt ja, so denke ich dann immer, also das ist kein Garant für ein glückliches Leben. Und deswegen würde ich es nie zum Thema machen, wenn es so wäre. Ich würde
schon krass und alles.
Ja, und wie würdest du damit Satz umgehen?
Ist, nee,
wenn in deinem nächstes Buch jetzt so ein richtiger Kassenschlager wird und du jetzt Multimilliardär wärst, so, und dann lernst du jemanden kennen?
Das war nie ein Thema. Also, wenn ich Geld hatte, auch ein bisschen mehr Geld hatte, war das bei Dates nie ein Thema. Ja, aber
weißt du, was mich zum Beispiel bei uns beiden, das muss ich mal ganz kurz sagen, bei uns beiden, das finde ich auch so sympathisch, ja. Ich glaube, man kann schon sagen, dass du mehr verdienst als ich, zumindest gerade. So, das kann man so festhalten. Und das ist ja auch immer relativ. Du verdienst mehr. Aber trotzdem sind wir so, wenn wir uns treffen, das ist nie ein Thema zwischen uns. Und ich lade dich genauso ein, wie du mich mal einlädst.
Stimmt.
Ja.
Und das ist, wenn ich mein Bargeld vergessen habe.
Genau.
Das ist, was einige Mal schon passiert ist.
Und da würde ich doch nie sagen, ja. Michael, du verdienst aber mehr, du musst mir jetzt alles zurückzahlen. Das würde ich nie tun, weil für mich ist das eben kein Faktor, der eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung oder auch eben eine Liebesbeziehung beeinflussen sollte. Ich weiß, ist leichter gesagt als getan und in gewisser Weise tut es das. Aber für mich ist es nie ein Thema, wenn wir uns treffen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe doch meine Liste. Wenn du auf Toilette bist, streiche ich dann notiere ich mir die Zahlen, gucke ich mal auf die Karte und dann notiere ich mir nochmal die Zahlen. Ja, okay. Und einmal im Jahr wird dann immer der große Kassensturz gemacht und dann gucke ich mal, wie ich das irgendwie umlegen kann wieder hier. Nein, natürlich nicht. Ach, es ist mir egal. Also ich bin, gerade wenn man abends ausgeht, also wer jetzt wen einlädt oder was. Also die Idee ist ja letztendlich die des Gebens und Nehmens, aber man sollte es sich nicht auf eine Fahne schreiben oder man sollte sich nicht verkrampft sagen, ja, heute bin ich dran, morgen bist du dran. Oder nächstes Mal bist du dran. Das ist ja wie mit dem Einladen zum Beispiel bei Dates. Ich sag immer, also das ist ja auch wieder so eine nicht gleichberechtigte, also eine unausgeglichene Sache. Also ich sag immer, weil beim ersten Date sage ich, ich zahle und du machst das Trinkgeld. Was ja natürlich auch schon mal viel, weil dann über die Frau aussagt. Was ich ja, ist mir ist viel klar. Später dann mal aufgefallen. Ja, also 5 Cent stimmt. Bei 100 Euro Rechnung ist vielleicht, spricht ja auch ein bisschen
Spende.
Erzählt ja auch eine Geschichte. Nee, aber ich glaube, da kann man auch entspannter sein, aber.
Jetzt haben wir sehr viel über die finanziellen Mittel gesprochen. Also mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass es auch sehr viele unterschiedliche eben Faktoren gibt, die eine gleichberechtigte Beziehung ausmachen. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, um da jetzt ein Ende einmal zu finden.
Na, das war jetzt Pauls Problem.
Genau. Jetzt, ne? Genau. Dass man da auch einfach offen ins Gespräch geht, ja. Und auch vielleicht auch offen sagt, so du, ich verdiene gerade nicht so viel. Es wird total toll, wenn du vielleicht mal ein paar Sachen mehr übernimmst und umgekehrt mache ich dann halt mehr Haushalt oder was weiß ich, ja. Versuch dir da irgendwie anders den Rücken frei zu halten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da im Austausch bleibt. und sich da nicht irgendwelche, ich sag mal, stillen Erwartungen hat und Wünsche, die man so im Kopf hat, aber die nie ausspricht. So nach dem Motto, aber er muss bezahlen oder sie muss bezahlen oder er muss aufräumen oder sie muss aufräumen. Sondern sich einfach darüber austauscht.
Das Schöne ist, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt. Und du hast gesagt, also den kennt man natürlich, Geld macht nicht glücklich. Und jetzt überleg mal, habe ich mir dann daraufhin gedacht, wir leben in einer Gesellschaft, in der alles um Geld kreist. Was sagt das eigentlich dann über unsere Gesellschaft aus, wenn Geld nicht glücklich macht? Darüber können wir doch alle mal nachdenken.
Also wie man jetzt eine Beziehung gestaltet, wer wie viel arbeitet, wer welche Arbeit übernimmt, das haben wir auch in der Folge mit Daniel besprochen. Auch wenn jetzt eine Frau entscheidet, ich möchte Mutter sein und möchte zu Hause bleiben und für mein Kind da sein. Also entschuldige bitte mal, muss sie jetzt gebasht werden, weil sie jetzt nicht nach 2 Monaten wieder arbeiten geht? Also auch da kommen wir ja ganz schnell in so eine Diskussion. Deswegen macht doch das, wo ihr euch glücklich fühlt. Ja, solange ihr die Entscheidung einfach aus euch heraus trefft, ist jede Entscheidung, die ihr tragt, zu 100% mit eurem Partner bestenfalls zusammen, die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Unabhängig davon, was andere sagen. Jede Familie, jeder Mensch, jede Partnerschaft, jede Beziehung, alles hier ist anders.
Genau, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist ja die Gleichberechtigung, wenn beide gemeinsam die Entscheidung treffen. Also ich bin ja sowieso der Auffassung, weil wir ja doch immer unsere Nützlichkeit an Lohnarbeit koppeln, dass wir immer sagen, am nützlichsten sind die am meisten Geld verdienen. Das ist eigentlich der Konsens. Darum sind Geschäftsleute die Helden unserer Zeit. Aber also ich denke, es ist doch wichtig, auf welche Art man sich nützlich fühlen möchte. Der Mensch will sich nützlich fühlen, aber es muss nicht immer mit Geld zusammenhängen. Aber es hängt bei uns immer mit Verdienst zusammen. Ja. Aber wenn eine Frau sagt, ich möchte Mutter sein und ich gehe auf, in dieser Nützlichkeit eine Familie zu pflegen, dann ist das viel nützlicher. Also für die Gesellschaft, weil da ja Kinder erzogen werden, die dann die zukünftige Gesellschaft dann ausmachen, als irgendein Hedgefondsmanager, dem es darum geht, Geld zu vermehren nur, ohne einen Nutzwert. Das ist ja das, okay, das ist eine ganz andere Diskussion, jetzt fange ich schon wieder an hier, aber das ist, also und es gibt so viele Arten von Nützlichkeit. Das Wesen des Menschen ist so angelegt, dass er oder sie sich, also auch am glücklichsten ist, wenn er sich einbringt, also wenn er für andere da ist. Ja, das ist keine Tugend in unserer Gesellschaft, obwohl es eine menschliche Tugend ist. Der Kapitalismus sagt, wenn jeder an sich selbst denkt, geht es allen gut. Völlig unsinniges Prinzip, aber wir richten unser Handeln nur darauf aus, jeder von uns. Und wir kriegen es nicht mit, weil wir damit aufgewachsen sind. So, ich bin emotional geworden, Entschuldigung.
Nein, aber völlig richtig, und da ist mir noch einmal bewusst geworden, dass diese Selbstwirksamkeit, die du angesprochen hast, also wenn ich jetzt ganz mit Haltung hinter einer Entscheidung stehe, und die ist jetzt vielleicht, ich möchte zu Hause bleiben und mein Kind versorgen, dann ist das eine, da kann ich selbstwirksam handeln. Das ist ja ein psychologisches Grundbedürfnis. Und in dem Moment sind wir erfüllt. In dem Moment so, ja, ist es ja genau das. Und ich glaube, wir müssen vielleicht so ein bisschen als Aufruf oder auch nochmal zum Nachdenken, und ich nehme das auch nochmal mit, aufhören, Partnerschaft auf Augenhöhe. Weil so kann sie dann nur entstehen, wenn wir selbstwirksam handeln, ne? Dass wir die Partnerschaft auf Augenhöhe eben nicht von diesen finanziellen Mitteln abhängig machen und wirklich versuchen, da ins Gleichgewicht zu gehen, indem wir auch sagen, die Entscheidungen, die wir treffen, was auch immer sie sind, treffen wir aus uns heraus, stimmen uns darüber ab, und wenn wir beide happy damit sind, dann können wir auch eine glückliche Beziehung führen auf Augenhöhe, und das ist egal, um welche Arbeiten konkret es geht.
Ist ja auch ein bisschen emotional geworden, jetzt muss es da auch nochmal durchatmen am Ende.
Ich mache zum Beispiel die Finanzen in unserer Beziehung. Bin für die Finanzen verantwortlich.
Ja, na, meine Mutter auch bei meinen Eltern. Ja. Die macht da auch die Finanzen.
Das ist.
Aber ich hatte nur mal kurz zum Thema, es gibt da immer so Klischees, ne, nach dem Motto, ja, die Männer sehen ja beim Putzen, ja, die Männer sehen das ja nicht. Also mit meinen Exen, mit denen ich zusammen gewohnt habe, war die Aufteilung, ich mache den ersten Gang, also das Grobe, Saugen und so, und meine Freundin ist dann immer in die Details gegangen, die ich nicht gesehen habe, aber das Ding ist einfach, es war eine Arbeitsteilung, aber letztendlich ist es ja dann auch wieder so eine Ausrede, denn wenn ein Mann, jetzt mal ganz altes Statussymbol, sein Auto wäscht oder poliert, dann sieht er auch hier ein kleines Witzelchen, so aus der Generation meiner Eltern oder so, also insofern ist das auch schon ad absurdum geführt. Letztendlich ist es ja immer eine Wollensfrage, und sich darauf auszuruhen, dass ein Mann so ist, insofern. Ja. Aber ich halte Putzen für Zeitverschwendung. Aber dann würde ich mir auch Personal dann dafür nehmen, ja, so eine Beziehung.
Meine Mutter sagt zum Beispiel, deine Ecken sind rund. Ja, also ja, lange Zeit waren meine Ecken rund, weil ich dann noch mal so, weil ich ja auch eine andere Priorität hatte. Ich war dann lieber draußen und dachte mir so, ja gut, das nächste Mal dann, ja, dann war es auch in Ordnung. Ich habe mich wohl gefühlt, ja. Also, ja,
deine Mutter geht ja auch mit dem Taschentuch mal kurz über die Türrahmen und guckt mal, ob die noch weiß sind, wenn man drüber hingegangen ist.
Nee, das hat die noch nie gemacht.
Mach du doch mal, wenn du nächstes Mal deine Eltern besuchst.
Ja, genau, ich mach das mal. Ja, Michael, na dann.
Sag mal.
Vielen Dank für diese schöne Folge. Ich habe sehr viel mitgenommen und Grüße an Paul. Wir sind sehr gespannt von dir zu hören, wie sich das alles weiterentwickelt.
Ich hoffe, wir können dir
weiterhelfen.
Genau.
Ja, ihr könnt auch sehr gerne einmal berichten, was ihr denkt zum Thema Gleichberechtigung. Wie lebt ihr das aus? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt uns sehr gerne am podcast@michaelnass.com. Und dann freuen wir uns nächste Woche und erstmal euch jetzt am Sonntag zu sehen natürlich. Die, die in Berlin sind bei unserer Show und den Podcast jetzt auch vorher gehört haben. Und ich freue mich persönlich sehr, einige von euch endlich mal persönlich zu treffen. Und hoffe jetzt erstmal, dass mein Laptop wieder funktioniert.
Genau. Aber
so. Ja. Dann. Also in diesem Sinne. Mach's gut, Michael.
Tschüss und bis nächsten Donnerstag. Tschüss.